Also ging das Geschenk vor ihm her, und er blieb in der Nacht beim Heer. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine zwei Frauen, die zwei Mägde, die 11 Kinder, und ging an den Furt des Jabbok. Er nahm sie, führte sie über das Wasser, das vorüberkam, was er hatte. Er selbst aber blieb allein. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über den Ring verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, die Morgenröte bricht an. Aber er sagte: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er sprach: Wie heißest du? Er sprach: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und bist oben gelegen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Wie heißt du? Er sprach: Warum fragst du mich? Und er segnete ihn. Und Jakob hieß die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, meine Seele ist genesen. Und als er am Pniel vorüberkam, da ging ihm die Sonne auf. Amen. Lieben Brüder und Schwestern, draußen auf dem Büchertisch, da liegt ein Buch von mir, wo ich ja auf 170 oder 80 Seiten versucht habe, einige Daten in meinem Leben zu deuten. Wenn man älter wird, dann sieht man das Leben anders als in jungen Jahren. Und sicherlich war mein eigenes Leben ein bewegtes. Sicherlich war es nicht so, wie ich es mir erträumt habe. Es ging durch viele Höllentiefen, durch viel oben und viel unten. Es ging ja an Gefängnissen, es ging an Absetzungen, auch im Pfarramt, es ging an der Pistole der SS vorbei. Das alles habe ich nicht gedacht. Ja, es ging ganz anders, als ich gedacht. Ich selber wollte ungläubig sein und wollte ja Rebell werden und bin im Innersten völlig anders ausgerichtet gewesen, als mein Leben endet. Und es hat Gott gefallen, dies Leben zu ändern. Und die Veränderung in meinem Leben, das war eben nicht mein Werk. Aber in diesem Buch, wenn ihr es seht da draußen, da steht auch meine Visage drauf, mein Bild. Und als der Verleger kam, Bruckhaus Verlag, und mich immer wieder bat um eine Aufnahme von mir, da habe ich gesagt, lege ich keinen Wert drauf. Machen Sie das ohne das, wenn Sie das wollen. Aber er ließ nicht nach. Dann habe ich mich knipsen lassen in Walsrode und nach einiger Zeit fragte ich den Fotografen, wie ist das Bild denn geworden, als ich ihn zufällig traf, wie man das nennt, in der Straße in Walsrode. Da sagt er mir: Herr Pfarrer, das ist ganz gut geworden, aber wissen Sie, da waren so einige Schatten unter den Augen bei Ihnen auf dem Bilde und die Nase, die waren ein bisschen schief. Ich habe nämlich einen Autounfall gehabt vor 8 Jahren. Da ist Nasenbein gebrochen, beide Beine, das rechte dreifach gesplittert. Meine Frau 8 Rippenbrüche, Arm- und Beinbruch durch Schuld eines anderen. Und da sagte er mir ein Wort und damit würde ich dich einsteigen. Er sagte: Herr Pfarrer, die Schatten und die schiefe Nase, die habe ich wegretuschiert. Aha, da bin ich schon im Thema. Und da blieb bei mir dieses Wort retuschiert hängen. Und ich dachte, ja, das ist es ja. Die Menschenbilder, die wir uns machen und die uns vorgestellt werden in den Massenmedien, ja, die uns vorgestellt werden in den Biografien, der Romane, auch der Historik weithin, die sind ja alle retuschierte Bilder. Die Romane, die du liest, glaub bloß nicht, dass das stimmt. Das sind retuschierte Bilder. Und wie oft muss ich hören, vom Morgen bis zum Abend, und ich habe heute Nachmittag wieder Verhöre gehabt mit der Kriminalpolizei, weil da Diebstähle bei uns waren, da verhöre ich verschiedene. Ja, was ist nun retuschiert, was ist echt? Wer kann mir das sagen, was in einem Menschenherzen ist? Der Herr wusste, was im Menschen war. Ich weiß es nicht. Retuschierte Bilder, die stehen vor uns. Und wie oft muss ich hören, dass mir eine Frau sagt, ach Herr Pfarrer, wie ganz anders war mein Mann, als wir uns verlobten. Ich mag den Mann nicht mehr sehen. Und umgekehrt, retuschierte Bilder oder der Geschäftsmann, wo ich gedacht hatte, der ist der einzig Echte, hat mich belogen und betrogen, Herr Pfarrer. Und da kommt etwas furchtbare Anklagen. Was muss ich da oft hören? Nicht wahr? Und wie oft denke ich, wie ist das nur möglich, dass man sich so täuschen kann im Menschenbild? Aber sehen Sie, nun bin ich schon an der Ecke. Darin liegt, und ich stehe dazu, der Unterschied zwischen dem Menschenbild, das die Bibel uns vormalt, und den Menschenbildern, die der Zeitgeist uns stellt, nämlich darin, dass die Menschenbilder der Bibel nicht retuschiert sind, sondern echt sind. Die Bibel malt uns den Menschen nicht, wie wir ihn gern sehen, sondern wie er ist. Anders gesprochen, wenn die Bibel etwa einen Bauernhof malt, ich will das einmal nehmen, dann malt sie nicht nur den schönen Hof und das Wohnhaus, sondern sie malt auch den Misthaufen dabei. Der gehört nämlich auch zum Bauernhof, nicht? Nicht? Wie kann man ohne Mist da eine Ernte haben? Also, wenn ihr die Menschenbilder der Bibel seht, die großen Zeugen Gottes, da ist immer ein Misthaufen dabei. Den wollen wir gern weghaben. Und manche ärgern sich drum. Wenn ihr Abraham seht, da seht ihr diesen Mann, wie er auf dem Moria raufsteigt, einmalig. Wo gibt's, wenn ihr 1. Korinther oder 1. Hebräerbrief, Kapitel 11 lest, wo gibt's eine Menschenfigur, die das fertiggebracht hat, dass man Gott so vertraut, dass man denkt, er kann mir auch aus Steinen, wenn ich den Jungen schlachte, einen Sohn wiedererwecken. Das möchte ich nennen, das ist Glaube, das ist totales Vertrauen. Dadurch wurde er der Mann, dem sein Glaube gerechnet wurde zur Gerechtigkeit. Er ließ Gott Gott sein, sagt Luther. Tun wir das auch? Wenn ich die heutige Theologie bedenke und lese und sehe und diese Kümmerlichkeit der ganzen Theologen sehe, auch der Philosophen, nicht wahr, da kriege ich einen Schrecken und denke, nein, da kann man ja keine Katze mit hinter den Ofen weglochen. Mit diesem Gottesbild, für diesen Gott würde ich auch nicht stehen. Da würde ich mit fliegenden Fahnen lieber zum Mao übergehen, als in einen Modernismus enden, der sich so billig macht und von Mitmenschlichkeit dauernd redet, die im Grunde die Unmenschlichkeit ist. Aber nun bin ich am Ball. Und ich meine, an dieser Frage, da möchte ich nun etwas sagen. Das Menschenbild der Bibel ist also nicht retuschiert, ist echt. Bei David, er wird uns nicht nur gezeigt als der Hafensänger, nicht nur gezeigt, der Herr ist mein Hirte, er wird uns auch gezeigt im 130. Psalm, aus der Tiefe rufe ich her zu dir, oder da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine als Ehebrecher, der tief gefallen ist, aber der die Buße fand. Und die Umkehr und die Einkehr und die Heimkehr. Oder Elia, er wird uns nicht gezeigt auf den Karmel, er wird uns auch gezeigt, oder Wacholder, wie dieser größte aller Wortpropheten flieht aus Angst um sein Leben. Hast du sowas schon gesehen? Beides. Das ist das echte Bild. Denn der Mensch, wenn er von Gott nicht gehalten wird, ist zu allem fähig. Du und ich, wir auch. Der Judaskuss liegt uns immer nah, wenn der Herr uns nicht hält. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und hier haben wir Jakob, heute Abend. Der Name Jakob, ihr wisst, so den Katechismus habt ihr auch in Bremen vielleicht noch mitbekommen, nicht? Er war, hatte einen Zwillingsbruder, Esau, und er war, ja, hatte einen großen Vater, Isaak, der Sohn des Abraham, und eine sehr liebe Mutter, die Rebekka, den Jungen verhätschelte und immer einpökelte und immer um ihn stand. Und er war so ein richtiger Schützenjäger geworden. Immer hinter der Mutter. Oh, das kann ich so gut verstehen. Ich kann das gut verstehen. weil ich diese schwache Seite auch mitbekommen habe. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, ich war der Älteste und meine Oma hat mich schrecklich verwöhnt. Oh, was durfte ich da alles machen? Ich konnte mir alles leisten. Ich habe nie eine Frau in meinem Leben gesehen, die mir so die biblischen Geschichten erzählt wie meine Oma. Wenn ich artig war, durfte ich bei ihr ins Bett kriechen. Oma eine Geschichte. Oh, die war in Ordnung. Das war eine andere Welt damals natürlich. Die Hühner legten noch nicht in Akkord wie heute. Die legten noch in Nester. Und wenn wir 20 Eier fanden, wie Jungs im Heu oder Stroh irgendwo, da brachten wir sie der Mutter, dann kriegt man 2 Pfennig. Dann klauten wir sie der Mutter wieder und fanden sie immer wieder. Ne? Ja, bis die Mutter dahinter kam, was für viel los wir waren. Nicht? Immer wieder 2 Pfennig, immer dieselben Eier. Das war ich auch. Ich musste nicht meinen, dass ich hier fromm dekoriert hier stehe. Nein, nein, denke ich gar nicht dran. Wozu das? Die Stuben wurden noch mit Sand bestreut. Dreschfelder gingen noch. Ja, ja, das war eine andere Welt. Menschen hatten Zeit. Aber darüber will ich nicht reden. Aber diese Oma hat mich schrecklich verwöhnt. Und meine Mutter hat mir erzählt, sie hätte mich so verwöhnt, dass ich mit 5 Jahren so stinkig faul gewesen sei, dass die Oma mir alles vorkauen musste, ich hätte nur geschluckt. Auf alle Fälle ist gut angeschlagen, wie der Beweis zeigt. Ich kann ins Wasser springen ohne Schwimmgürtel, ich liege immer oben, der Fett liegt immer oben. Ich mache gerne Humor, das soll mir niemand verübeln. Und wenn ich vor der Jugend spreche, spreche ich gern fröhlich. Aber seht, so ist das gewesen. Der Jakob, da sind wir nun mal bei ihm. Und da haben wir dieses Bild. Nicht retuschiert wollen wir es heute Abend nehmen. Er war der Sohn, zunächst wollen wir mal sagen, eines großen Großvaters, des größten überhaupt im Glauben, Abrahams. Und wisst ihr, wenn man einen so großen Großvater hat, mit dem Gott Geschichte gemacht hat für die ganze Weltzeit, in dir sollen gesegnet werden, wie heißt es, alle Völker der Erde. Wenn Gott einen rausholt aus der Kette, der die Altäre baut, auf ein Fernziel hin, immer wieder abbricht, und Gott zutraut, dass er das Nichtseiende rufen kann, dass es sei. Wenn Gott so Geschichte macht, dann muss man vor solch einem Mann ja wohl Respekt haben. Das war Abraham. Also ein einmaliger Mann, eine Persönlichkeit. Person heißt Maske, das sind wir alle. Persönlichkeit werde ich nur, indem ich die Maske verliere. Wenn ich mich bekehre und zu Christus komme, dann werde ich nicht entpersönlicht, nicht. Dann kommt nicht ein frommer Erbauungsverein, wo ich im frommen Fett schmore, beileibe nicht, sondern dann werde ich umgemodelt zu einer geheiligten Natürlichkeit, aber nicht unnatürlich. Anders gesprochen, wenn ich ein Spatz bin, dann werde ich durch die Bekehrung keine Nachtigall, sondern ich werde ein echter Spatz. Nicht? Und wenn ich ein Nachtigall bin, werde ich eine echte Nachtigall. Keiner soll glauben, dass Gott unsere Natur völlig überspielt, sondern das, was nicht in Ordnung ist, das muss fallen. Das ist die Heiligung unseres Lebens. Wir werden echte Leute. Völlig in der Liebe, völlig in der Wahrheit, völlig in der Hingabe. Die Völligkeit, nicht die Vollkommenheit, ist das Ziel der Heiligung, evangelischer Heiligung. Das müssen wir erreichen. Das muss ich erreichen, du auch. Also Jakob, ja, er hatte einen großen Großvater. Und ich kann mir denken, wie an den Lagerfeuern der junge Isaak mit seinem Bruder Esau, den die Mutter so nicht wollte, weil er ganz anders geartet war, weil er dauernd ausbrach. Ja, der war ihr nicht sympathisch, nicht? Raue Art, ganz anders. Was kann unter Geschwistern schon für ein Unterschied sein? Wisst ihr auch. Wie verschieden kann in der Familie schon die Lagerung sein? Das sehe ich immer wieder als Seelsorger. Völlig verschieden. Der eine geht den Weg mit Jesus, der andere geht den Weg zur Hölle. Völlig verschieden. Das ist die Freiheit, hat Hölderlin gesagt, ob der Mensch auch verstehe, wohin er aufbrechen will, zum Himmel oder zur Hölle. Mehr Freiheit hat niemand. Und diese Freiheit hat jeder. Und weil wir Person sind, müssen wir in dieser Entscheidung uns bewähren. Und dieser Jakob, der hat an den Lagerfeuern, so war es ja wohl, da hat er manche Stunde sicher beim Opa gesessen und hat gehört, was Abraham den Jungen, den Enkel, ins Herz gesagt hat. Es ist etwas Großes, wenn man in jungen Jahren schon etwas mitbekommt von einem Zeugnis. Wenn ich mein eigenes Leben sehe, meine ich, auch in meinem Leben wäre etwas, ich würde es fast sagen, wie eine Erbgnade da gewesen, von meiner Oma, von meiner Opa. Dass ich kann mir sonst nicht erklären, warum es Gott gefallen hat, dass ich heute Abend hier stehe. So was gibt es ja wohl. Aber es gibt auch einen Erbfluch nach der Bibel. Der ist verhängnisvoll. Aber der alte Abraham hat den Enkel eben dies Geheimnis seiner Begegnungen mit Gott tief eingegraben und ins Herz gelegt. Und das ist etwas Großes. Ich erinnere mich, wie ich bei der Schlacht bei Avranches vor einem Jungen stand im Sterben und wollte mit ihm am Vaterunser beten. Bauchschuss, man sah sofort, gleich ist weg. Da sagt er mir, das kann ich nicht, ich war nie im Unterricht. Dann habe ich es gebetet. Seine Füße wurden schon kalt. Da plötzlich sagt er, du, ein Gebet kann ich doch, das hat meine Oma mir gelernt. Ich sage, bete es. Und da betet der Junge sterbend, ich bin ein kleines Kindelein, Herr, meine Kraft ist schwach. Ich möchte gerne selig sein, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ach, lieber Heiland, lehre du, wie ich es fange an, dass ich die Sünden von mir tue und selig sterben kann. Ich kannte das Gebet selber nicht, ist von Zinzendorf. Und als er es gebetet hatte, lag ein Friede auf seinem Gesicht. Und als er ins Massengrab geworfen wurde, ich machte meine Taschenlampe an, da habe ich gerade noch den Blitzlichtaufnahme mitbekommen, die mir noch in Erinnerung ist. Sein Gesicht war friedevoll. Ich habe gedacht, Oma, was hast du dem Jungen mitgegeben? Alles ist vor die Hunde gegangen. Nur dies, dein Gebet, ist geblieben, wurde Frucht, ging auf. Also, ihr Omas, ihr Opas, legt Samen hinein in die Seelen der Kleinen. Und so hat Abraham das versucht. Auch sicherlich, er hat ihnen das Zeugnis gegeben, der Begegnung mit Gott. Aber wisst ihr, mit dem Zeugnis und mit der Tradition ist das so eine Sache. Die Tradition, ich bin immer glücklich, wenn ich in Gemeinden komme. Ich komme viel in Gemeinden, wo die Kirchen noch brechend voll sind. Selten, sehr selten. Aber dann freue ich mich, denn die Tradition, wo sie noch ist, die kirchliche Sitte, das Brauchtum, wo die Kirchenglocken noch rufen, die hat nicht errettende, wohl aber bewahrende Kraft. Sie hält auf, sagt Johannes, sie bewahrt, und das ist immerhin schon viel wert, man soll traditionelle Bindungen bloß nicht auflösen. Man soll sie halten in beiden Kirchen, solange wir es noch können. Denn der Feind löst auf. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Heute wird alles aufgelöst, an allen Ecken fragwürdig. Die Sünde wird namenlos. Die Kirche hat keinen Ruf mehr. Alles wird fragwürdig gemacht. Der Feind hinterfragt alles. Und das ist endzeitliches dämonisches Gefälle. Der Intellekt ist dämonisiert. Man glaubt, man hat und ist blind und sieht nicht am hellen Tage das Evangelium. Dahingegeben würde Paulus sagen in Römer 1. Weithin stimmt das. Aber dieser Jakob, er hat nun also vom Opa das alles gehört. Damit ist man noch nicht gläubig. Du kannst die ganze Bibel auswendig können. Du kannst in einem gläubigen Elternhause aufgewachsen sein. Damit bist du nicht gläubig. Ich bin das auch. Meine Oma, ich habe von Jugend an gehört, auf unserem großen Bauernhof, wie die Oma immer betete, speise Vater deine Kinder, segne die betrübten Sünder, sprich den Segen zu den Gaben, die wir jetzt hier vor uns haben, dass sie uns in diesem Leben Stärke, Kraft und Nahrung geben, bis wir endlich mit dem frommen Herr zu deiner Mahlzeit kommen. Ich habe immer gehört, und dann standen die Koteletts da und die Kasselrippen und ich dachte noch, ja, aber der Koteletts. Verstehst du? Der Bezug zum Kotelett war auch da, nicht? Ich müsste gar nicht jung sein, nicht? Endlich Amen, nicht? Endlich kann ich mit der Gabel zupacken. Nicht? Siehst du, das war auch drin. Und das muss ich nüchtern sehen. Und meine Mutter und mein Vater waren auch gläubige Menschen. Wirklich gläubig. Ich danke Gott. Ohne meine Mutter kann ich mein Leben überhaupt nicht deuten. Aber siehst du, damit war ich selber noch nicht gläubig. Sondern als ich Nietzsche las, Schopenhauer, alle möglichen Dinge, und alles fragwürdig wurde und ich den Pfarrer manchmal stellte und er mir keine Antwort geben konnte, da dachte ich, jawohl, nicht? Ich bin dran. Nicht? Da wollte ich mit meinem Intellekt die Dinge lösen. Und da liegt man schief. Und dann kam die Anfechtung bei Jakob. Also, damit, dass ich alles weiß, bin ich noch nicht gläubig. Gott hat keine Enkelkinder, dass ich getauft bin. Das ist eine wunderbare Sache. Damit bist du aber noch nicht reif für den Himmel. Die Vertrauensfrage, wenn der Vater zu dir kommt, in der Geschichte des verlorenen Sohnes, die die Wiedergeburt deutet, ja, der würde ja nicht verloren gegangen sein, der würde, das nützt nichts. Wenn der Sohn nicht auch zum Vater kommt, ich will mich aufmachen. Und das haben, dass die Größe des Pietismus, das hat mir Bogiertz wieder klar gemacht, wir haben jetzt ja die Begegnung zwischen Luthertum und Pietismus bei uns in Kellingen. Beide Wahrheiten geben die Wahrheit. Die doppelte Bewegung ist Wiedergeburt. Und der lutherische Bischof Wetzel, den ich so hoch verehre, der hat das harte Wort gesagt, wenn die Taufe in einem Christenleben nicht zur Bekehrung führt, wird sie zum Fluch. Aha, eine harte Wahrheit. Also damit ist nicht getan. Und Luther sagt, Wasser tut's freilich noch nicht. Es muss also mehr sein. Es reicht nicht aus. Und siehst du, an der Ecke, da liegt nun die Ecke, dass Opa und Oma gläubig war. Das kann man nicht vererben. Ich kann mir denken, wie der Isaak, auch die Rebekka, als Sarah und Abraham gestorben waren, vorbildlich gelebt und den beiden Jungs das ins Herz versucht haben zu schreiben, dass sie in einer Kette lagen, die ausgerichtet ist zu einer Erfüllung in der ganzen Weltgeschichte. Einmalig. Und das hört man. Tja, man hört, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Und doch hat es was für sich. Wenn ich mit meinem Opa auf der Ofenbank saß, dann war eigentlich der Höhepunkt meiner Jugend immer ein Augenblick, wenn ich meinen Opa fragte, Opa, erzähl mir die Geschichte von meinen Urahnen. Der war mit Napoleon bis nach Moskau marschiert, zwangsweise ausgehoben, hatte den Brand von Moskau miterlebt und dann an der Beresina die Schlacht damals erlebt. Dann war er desertiert, will ich alles nicht erzählen. Und dann war er auf abenteuerlichen Wegen irgendwo in einer russischen Bauernfamilie untergetaucht und hatte noch die Kriegskasse einem Juden abgenommen, der sie geklaut und dann sich die Taschen vollgesteckt mit französischen Louisdoren. Und nach 4 Jahren nach Kriegsschluss am Heiligabend, das war eigentlich die Geschichte in meiner Vergangenheit, da klopft es an am Heiligabend und mein Urahne kehrt wieder heim zu Fuß von Moskau gekommen. Wie ein Wunder. Und er hatte noch Louisdore mitgebracht. Und wenn nun mein Opa mir das erzählte, dann sagte ich immer, ohne das war die Geschichte nichts. Der Bezug sagte, ich sagte, Opa, der Luido, nicht? Und wenn ich den Luido sah, da war die Geschichte erst echt. Und da wurde mir deutlich, versteht ihr, an diesem Luido, wie die heiligen Geschichten von Abraham etwa bis zum 9. Jahrhundert, so kann man ja wohl wissenschaftlich testen, bis etwa in die Zeit des Amos, immer von Mund zu Mund als heiliges Gut, von Geschlecht zu Geschlecht, als Bettschaft Gottes, bewahrt durch den Heiligen Geist weitergegeben wurden. Und das Heilige wurde den anderen mitgegeben in der Kinderstube. Das musst du beachten. Da hat Gott gehandelt. Und so, bis dann geschrieben wurde, bis ja, die Hieroglyphen kamen in Ägypten und anderswo, bis man das weitergab, schriftlich, bis dahin, ist das nicht ein Wunder? Hat es Gottes Heiligen Geist gefallen, dies heilige Gut genau im Kern echt weiterzugeben. Heilige Männer Gottes haben durch den Heiligen Geist ausgerichtet diese entscheidende Botschaft weitergegeben von Geschlecht zu Geschlecht, bis sie fixiert wurde im Evangelium in der Bibel. Das ist der Weg gewesen. Wir sind nicht toten Lehren gefolgt, sondern der Hand Gottes, die in der Geschichte ausgerichtet hat auf einem Fernsehen. So der Petrusbrief. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und sieht, dieser Isaak, nun ist er aufgewachsen, aber er war ein Filou. Er hatte so einen Erbschlag mitgekriegt. Nicht? Schwierig. Und die Mutter Rebekka, ja, die hat immer Auge zugedrückt. Nicht? Ist auch schwierig. Neulich hatten wir eine Konfirmandenfreizeit und da hörte ich so, wie aus Zufall, gibt's ja nicht, aber wie ein Mädchen sagte, ach, zu der anderen, in dieser Woche habe ich nicht so viel ausgegeben. Ich bin mit 48 Mark für Eis ausgekommen. Da habe ich gedacht, Junge, nicht? Würdest du als Mutter dem Kind 48 Mark für Eis geben? Da würde der Magen doch einfrieren. Nicht? Und zum anderen, ist das Erziehung? So kann man doch fragen. Ist das Haushalterschaft? Würde ich mein Kind so erziehen? Aber seht, da liegen die Fehler. Ich habe selber in meinem Leben die Korrektur gebraucht, weil ich sehr verzogen worden bin in jungen Jahren. Dann kommen sehr harte Ecken und dann korrigiert das Leben oder der Herr, wenn er uns in den Griff kriegt. So war es ja wohl in meinem Leben. Und so ist Krellingen ja wohl geworden. Und seht, bei Jakob. Da war es nun so, dass die Mutter mit ihm durchsteckte. Sie sah wie ein Goldpott bei ihm. Er durfte alles machen, der Esau kriegte Sänge. Der wurde fiel hinten runter. Und dann kam der Tag, so wird uns berichtet, wo Isaak blind wurde und sterben musste. Und nun kam der Augenblick, wo die Mutter mit List und Tücke sagte, jetzt geht's um den Segen. Der Segen, den konnte man nicht widerrufen. Der war wie das Gesetz der Meder und Perser einmalig. Und nun kommt es darauf an, dass nicht der Esau, den mache ich ja nicht, dieser Raubursche, dass der Jakob vorkommt, obwohl Esau der Erstgeborene war. Und nun wurde gemogelt. Und nun wurde der Isaak betuppt. Ein herrliches Mahl kriegt der Opa. Nicht? Und nun, bitte um den Segen. Und Isaak sagt, meine Güte, die Stimme stimmt ja nicht. Die Stimme ist Jakobs Stimme. Nun gib mir mal deine Hand. Aber die Mutter war listig. Die hatte mit einem Fell, hätte meinen sollen, der Esau hätte vom Affen abgestammt. Nicht? Es gibt ganz so raue Kerle. Ich habe auch so viele Haare auf dem Bauch. Nicht? Nicht? Versteht ihr, dass man es glauben könnte? Nicht? Ich kann also auch ohne Jacke leben, nicht? Im Winter. Nicht? Kann man nichts machen. Das hat Vorteil. Aber ich wollte nur sagen, da sagt er, die Hände sind Esaus Hände. Die Stimme ist Jakobs Stimme. Und Isaak fällt rein. Und Jakob kriegt den Segen, der nun nicht zurückholbar ist. Als Esau das merkt, sagt er, dieser Lump, dieser Lump, ich jage ihm Messer durch den Bauch. Und die Mutter sagt, hier ist ein Rucksack, ein paar Schinken oder was da war, hau ab zu deinen Verwandten, er ermordet dich. Und da haut Jakob ab wie ein Vagabund. Und da kennt ihr die Geschichte, wie er da liegt im Bethel. Und wie die letzte Not seines Lebens, die Anfechtung, ja, sein böses Gewissen, doch, und alles, was er noch mitgekriegt hat von Abraham und vom Vater, wie das ihn nicht loslässt und er doch schreit in der Einsamkeit, Herr, was, wie will das enden? Wie er merkt, Gott hat mich doch noch am Wickel. Und wie plötzlich mitten in der Wüste da die Himmelsleiter, wo die Engel Gottes auf und ab steigen. Und da denkt er, ich bin noch nicht ganz verloren. Und dann findet er die Rahl und er kommt bei Laban an. Und nun verknallt er sich bis über die Ohren in die Rahl. Er dient 7 Jahre, aber der alte Fuchs, der Laban, denkt, der Bursche, nicht, ich möchte dich mehr behalten. Er gibt ihn erstmal schräge Tour, die Lea. Nicht? Und dann kannst du die Rahl kriegen. Und Jakob denkt, wenn du mich betupfst, dann bin ich noch heller. Warte mal. Wenn du die Verwandtschaft so nützt, nicht diplomatisch sein. Diplomatie und Glaube ist zweierlei. Es gibt keinen diplomatischen Glauben. Seht, und nun, der Jakob, da kommt er auf die schräge Tour, er wird erkennt, entdeckt die moderne Chemie. Er entdeckt, wie man aus weißen Schafen schwarze machen kann. Aus schwarzen Weiße. Meine Güte, mich laust der Affe. Und da sagt er zu seinen Verwandten, ja weißt du, wie ich gebaut bin, nicht, wir sind ja beide verwandt, aber weißt du, ich will ja billig dienen, ich komme mir gar nicht auf 100 Mark an oder auf 1000, nicht, es genügt mir völlig, du siehst, so ein paar schwarze Schafe werden von den Mutterlämmern geworfen und die genügen mir völlig bei deinen Tausenden von Schafen, nicht, wollen wir es so machen, gibst du mir die schwarzen, oh, das kann ich ja gar nicht verlangen, das ist ja zu wenig, nein, nein, ich bin damit zufrieden. Und nun bleibt dem Laban die Spucke weg, als die Mutterlämmer jungen, alle schwarze. Hast du sowas schon gesehen? Das geht ja mit Hexerei zu. Alle schwarze Lämmer, nicht? Und Jakob sagt immer, immer eine Herde nach der anderen, immer rüber, nicht? In seine Stelle. Er wird immer reicher. Und der Laban sagt, der bringt mich an Bettelstab, der Lump, nicht dieser Lump, mein Schwiegersohn. Was wird davon? Da sagt Jakob, na ja, das ist der Segen Gottes, weißt du, nicht? So ein richtiger Jüd, nicht? Ein Gangster, nicht? War. Er war ein Gangster von reinster Klasse. Wenn ich die Jungs auf dem Hofe sehe, sage ich, das waren so, sind alles so Jakobs, nicht? Aber Gott kann und gefällt es ja, aus Jakobs Israel zu machen. Und siehst du, nun kommt die Ecke, sagt Jakob, dann wollen wir Weiße nehmen nächstes Jahr. Und da werden es alle Weiße. Und da kann ich mir denken, wenn du die Geschichten liest hier, wie der Laban gesagt hat, ich komme an den Bettelstab. Der Mann muss weg. Unheimlich. Und da schiebt er weg. Und nun Jakob, steinreich geworden mit riesigen Herden, Kamelen, was hat er alles? Alles geklaute Güter. Alles unrechter Mammon. Alles Diebstahl. Nun zieht Jakob los, dieser alte Gangster. Und mit einem Mal hört er, da sind wir jetzt im Bilde, der Esau kommt. Meine Güte, daran hat keiner gedacht. Und als Esau kommt, da geht die rote Lampe hoch, nun kommt die Frage, die alte Schuld, der geklaute Segen. Nicht? Jetzt mit einmal merkt er, Gott kann man nicht betuppen. Gottes Mühlen malen langsam, malen aber trefflich fein. Was mit Langmut er versäumet, holt mit Schärf er morgen ein. Gott kann warten. Und nun kommt Esau mit einem Heer. Und nun könnt ihr den Laban hier sehen, lest das mal zu Hause morgen. Wie er erst wieder Diplomat ist. Er sagt sich, Mensch, wie kann man die Umgehungstaktik machen? Hier kann man doch nicht gleich, hier muss man irgendwie, immer bin ich rausgekommen, immer hab, mein Hals ist irgendwie doch noch nicht in der Schlinge gewesen. Ich muss doch irgendwie heller sein. Da macht er 7 Kolonnen. Nicht? Und er bleibt hinten im Hinterhalt, damit er eine Fliege machen kann. Und die müssen Esau begegnen, um ihn umzustimmen. Und alle mit Geschenken. damit der Esau sagt, oh mein Bruder, versteht ihr? Und er horcht ihm hinten, wie ist er gesinnt? Hat er einen Dolch, will er mir dann gleich einen unter den Rippen schieben? Nicht? Nun steht er da und horcht. Und siehst du, das ist der Augenblick. Und mit einem Mal alles und die Grenzscheide ist der Jabok, ein Fluss. Und nun ist alles über den Jabok. Und er bleibt allein als Letzter. Und in diesem Augenblick, da bedeutet das Wort allein mehr als nur allein mit mir, sondern dies Alleinsein, wann bist du eigentlich allein? Allein bist du, wenn deine Vergangenheit wach wird, deine verhurten Hände, deine vergiftete Fantasie, deine stinkige Selbstverliebtheit, dein falscher Bezug, deine verluderte Zeit, dein Ehrgeiz, ja, soll ich noch weitergehen? Das weißt du genau. Wenn das wach wird und niemand gibt dir Antwort, wenn die Frage der Vergangenheit wach wird, die unbewältigte Vergangenheit, die wir alle mitschleppen, mehr oder weniger, die nicht retuschierbar ist, durch keine Religion, durch keinen Kult, durch keinen Yoga, durch keine Meditation, das sehe ich jeden Tag, läuft mit. Ich habe vor ein paar Wochen bei mir auf der Diele, da schrie ein Mann stundenlang, der dreimal lebenslänglich hat. Der Justizminister hatte ihn zu uns geschickt, mit Bewachung. Der kam zum Glauben. Aber wenn ich je mein Leben beichten gehört habe, nach dieser Beichte, weiß meine Frau, hatte ich eine schlaflose Nacht. Da habe ich gedacht, was würde ich geben, wenn ich das nicht gehört hätte, was ich nur gehört hatte. Aber seht, da sieht man erst, was alles im Menschen steckt und was alles möglich ist. Die Vergangenheit schleppen wir mit. Wo werde ich die los? Und Kierkegaard hat gesagt, wenn der jüngste Tag kommt und wir auferstehen, entweder ohne Vergangenheit, das bedeutet, die Bibel nennt das das weiße Kleid, dann kommt der Jubel der Erlösung. Und wenn du anders auferstehst, mit Vergangenheit, dann werden deine Sünden ewig deutlich bleiben. Und das führt zu dem Schrei, das meint Kierkegaard. Ihr Berge fallet über uns, ihr Hügel bedecket uns. Da brauchst du kein Mörder sein, kein Ehebrecher. Ich wüsste nicht, dass in meinem Leben buchstäblich das so wäre. Aber wenn ich die Bergpredigt lese, wo bleibe ich? Gedanken, Worten, Werken. Der Spiegel der Bergpredigt, Jesus, ist echt, der einzig echte. Und der Versuch der Kreuzigung Jesu war nichts anderes als der Versuch, den Spiegel Gottes zu zerschlagen. Hat gar keinen Wert. Er bleibt. Nützt ja nichts. Denn der Feind geht mit, der Widersacher. Und die Buchführung Gottes ist immer doppelt. Du lebst dein Leben immer doppelt. Einmal für hier, einmal für morgen. Ja, wenn man das bloß ausweichen könnte. Und nun, Jakob, nun ist er allein. Allein. Hörst du, allein. Allein. Ich darf sagen, und das nimmt mir ja wohl jeder ab, als ein Mann, zu dem unheimlich viele Menschen kommen und der jeden Augenblick gefordert ist in der Seelsorge, viel zu viel, dass ich immer die nervlich belasten, die dämonisch belasten, dass die mir schrecklich leid tun, ich könnte oft heulen, weil die etwas wissen von dem Alleinsein. Die können das nicht aushalten. Es gibt ja nichts Schrecklicheres, als mit sich allein zu sein. Betzel hat gesagt, der Unglaube ist nichts anderes als die Reduzierung des Menschen auf sich selber. Nämlich auf seine ungelöste Lebensfrage. Woher, wohin? Die kann er nämlich lösen in Ewigkeit. Und er bleibt immer in der Frage, er ist allein. Und das ist Hölle. Das ist Hölle in Ewigkeit. Mit dir allein sein. Es gibt nichts Unglücklicheres als den Puls fühlen. Und wenn du willst, warum ich glücklich bin heute Abend? Ich könnte es dir sagen, na ja, weil ich über mich lachen kann. Weil ich nicht allein bin. Weil der Bezug meines Lebens gewechselt hat. Und weil es mir völlig gleichgültig ist, wie dieses Leben endet oder was. Ich habe vor einiger Zeit bei Luther in den Tischreden einen Satz gelesen, da habe ich immer wieder gelesen, da habe ich gedacht, Luther, Mensch, also da bist du doch einmalig. Da schreibt Luther, als man ihn fragt bei Tisch, was er eigentlich, wenn er seinen Kindern, weil er in der Acht war, nichts vererben könne, wie er sich das dächte, da sagt Luther, hörst du, der Reformator, das sei ihm piepegal. Man könnte mit seinen Knochen nach seinem Tode sich ruhig die Äpfel von Bäumen schmeißen. Siehste, das finde ich doch großartig gedacht. So wenig gab der Mann auf seinen Körper, so gering achtete er sich, er lebte in einem anderen Bezug. Nehmen Sie den Leib, gut, ihr Kind, Weib. Tust du das auch? Und dies Alleinsein, das ist die Krise unseres Lebens. Es gibt moderne Theologen, die wollen diese Ecke hier, wenn ich die lese, die Kommentare lese ich ja auch, wenn ich vor Studenten spreche. Nicht? Die wollen sie als alte Bergsage oder so ähnlich deuten. Das ist Quatsch. Wissen Sie, ich kann Ihnen sagen, es gibt nach meiner Meinung keine einzige Bekehrungsgeschichte, die ich jedenfalls in meinem Leben, meine eigene Geschichte, so nahe kommt, wie diese Geschichte mit Jakob. Weil ich selber in meinem Leben solch eine Ecke im dunklen Keller auch kenne, wo das Ringen losging, wo ich dachte, Herr, hilf mir, ich verderbe, ich elender Mensch, wo die Sünde sündig wurde, sagt Paulus, wo ich merkte, hier kann mir keiner mehr helfen und wo der Schrei wurde, erbarm dich, wo diese Ecke da war, der Jabok. Und wo die Frage, meine Lebensfrage zur Debatte stand, wo ich nicht ausweichen konnte. Kennst du das? Das ist das große Herzenleid, wenn um die Sünde die Seele schreit. Wenn die Träne rinnt, um der Sünde lasst. Wenn um die Sünde die Wand ablasst. Natürlich macht man das heute anders. Ich habe kürzlich einen Psychotherapeuten am Telefon gesagt, sie sind ein Verbrecher. Er sagte mir, ich klage Sie morgen an. Ich sage, darauf warte ich. Warte drauf, machen Sie mal. Ja, wie kommen Sie dazu? Ich sage, vor mir sitzt ein noch nicht 14-jähriges Mädchen, dem haben Sie als Rat gegeben, dass es auf die Straße gehen soll und den Körper jeden verkaufen. Das haben Sie gesagt, oder wollen Sie das bestreiten? Ja, das war seelsorglich. Ich sage, was? Das war teuflisch. Würden Sie Ihre Tochter auch das sagen? Da haben wir die Ecke. Die Anklage, da kann ich lange drauf warten. Nicht? Aber wir müssen ja wohl noch mal Grenzsteine setzen, wenn wir noch Kirche sein wollen. Wir sind ja wohl immer noch gewissen. Wenn wir es nicht mehr sind, dann haben wir nichts mehr zu sagen. Auch in Bremen nicht. Allein. Und nun merkt Jakob, mit einmal kommt die rote Lampe, die Grenzkontrolle und er entdeckt, Mensch, was bin ich für ein verfluchter Hund. Alles Lug und Betrug in meinem Leben, gelebte Lüge. Was tue ich eigentlich jetzt bei Esau? Ich schicke ihm geklaute Güter. Die Schafe habe ich ja alle den Laban geklaut. Und damit will ich den Esau wieder betuppen. Alles Mogelei, alles kaputt, sagte mir neulich jemand. Ja, siehst du, alles kaputt. Endlich der Bruch. Endlich Bankrott. Aus. Nun kommt ein Ring. Die eigene Gerechtigkeit, was ist denn da noch? Und nun wird uns dieses Ringen hier geschindert wie ein Ringen zwischen zwei stärkere Schwächere. Ja, kennst du das denn nicht? Unsere Alten haben das gekannt in den Zeiten der Erweckung. Ich habe Dörfer erlebt, die aufgebrochen sind wie Alshofen, wo ganze Nächte die Menschen kamen in Scharen und aus dem Ring kam und zum Frieden fand und im Frieden geblieben sind. Wo die Frage lebendig wurde, wo mit einem Mal Gott sprach und nicht mehr ein Mensch. Wo der Jabok war, der Schritt über die Linie, über dich selbst, wo man sich verliert, wo die Freude kommt, die allem Volk widerfahren wird. Solange du dich mitschleppst, kannst du dich nie freuen. Dein ganzes Unglück bist du selber. Gib dich doch ab. Oder willst du es nicht? Jakob gab sich ab. Er lag oben, nach vielem Ringen, nach vielen Schreien, ließ sich Gott erweichen. Und nachdem er schrie, Herr, der Segen, unter dem ich stehe, der ist Fluch, ich bin Lump. Nachdem er die ganze Wahrheit sagte, sagte Gott, das ist das Ungeheuerliche, weil du endlich wahr wirst. Ist Hilfe da. Vorhin hat ein Junge die Kripo mitgenommen bei uns auf dem Hof. Er hat eingebrochen heute Nacht und hat alle möglichen Dinge gemacht. Ich habe ihn verhört, die Kripo auch. Er hat immer wieder gefleht und gebettelt, Herr Pfarrer, eine letzte Chance, eine allerletzte. Ich habe seine Mutter angerufen. Seine Mutter sagt, und wenn der Junge vor mir liegt, er hat seine Schwester ermorden wollen. Wenn er vor mir liegt und schreit, nein, und wenn er sich tötet, ich will von den Jungen nichts mehr wissen, aus für immer. Wupp, aus, nicht? Vorbei. Die Mutter, die eigene Mutter. Nichts mehr, ich kann ihn nicht zurückschicken. Ich habe der Kripo gesagt, nehmen Sie mal erst mit. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Sind die hartnäckig, nicht? Und ich habe ihm gesagt, wenn ich wüsste, dass der Ruf echt ist, aber du hast so viel gelogen und betrogen. Du hast so viel auch die fromme Tour gespielt. Du hast auch den Pfarrer Kemner, er sagte zu der Kripo, der einzige Vater, den ich begegnet bin, das war Pfarrer Kemner, Pastor Kemner, hat immer nur mein Lob gesungen. Ich sage, Junge, wenn ich das bloß glauben könnte. Das sagst du, aber morgen kommt die Versuchung, der Teufel, bums, da kommt wieder ein neuer Einbruch. Und in unserer Gemeinschaft, wo wir so viele haben, wackelige Existenzen, wie kommen wir da durch? Wenn die dämonische Potenz zu stark wird, dann liegen wir unten. Ich muss immer aufpassen, wie weit können wir das durchbeten, durchverkraften? Wie viele positive Kräfte sind da, die abhalten, die mir helfen, die beten, die glauben, die Durchstehvermögen haben mit den anderen. Das ist die Ecke. Denn wir haben dauernd nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Dämonen bei uns in Kildingen zu kämpfen. Verbrannte Scheunen, alles Mögliche. Was meinst du denn? Das ist kein Kinderspiel. Natürlich haben wir Siege. Natürlich, 80% werden frei und loben Gott. Aber die anderen, ja, die sind auch da. Die gehen unter. Das ist die Wirklichkeit. Beides. Aber Gott sei Dank, der Sieg Christi ist da. Und Jakob hat sich durchgerungen bis an die Grenze, wo Gott sagte, jetzt kriegst du den echten Segen. Den geklauten, der wird jetzt eingetauscht. Jetzt wirst du echt. Wo Gott sich erweichen ließ, wo dieser große Unbekannte, wo das Geheimnis, er wird gar nicht genannt, der Jahwe hier, der mit ihm ringt, mit Gott gerungen. Das ist das Verborgene, das ist das Letzte, das ist das Dunkel. Entweder hast du ein Geheimnis mit der Sünde, mit dem Teufel, oder ein Geheimnis mit Jesus, mit Gott. Ein drittes gibt es ja nicht. Ja, und da hat es. Ja, und dann, da kommt die Freude, nicht? Jakob, das heißt Dieb. Von jetzt ab, von diesem Augenblick an, bist du Israel. Das heißt, Gottesknecht, Gottesstreiter. Aus dem Dieb, aus dem Halunken, wurde durch die Begegnung mit Gott, durch den neuen Bezug, ein Gottesstreiter. Er konnte sich nicht verändern. Gott hat ihn verändert. da liegt das Geheimnis. Bei mir und bei dir. Ist etwas Gutes am Leben mein, so ist es wahrlich lauter dein. Er muss dich verändern. Und nun ist einer für uns über den Jabbok gegangen und hat uns die Brücke gebaut. Für dich und für mich, er wurde meine Sünde, dass ich würde die Gerechtigkeit Gottes. Er ist über den Jabbok gegangen und es hat ihm die Krone der Gottessohnschaft gekostet. Er hat uns das heute gebracht, der Errettung, als für ihn die Sonne unterging in der Gottesverlassenheit, als er meine Lebensfrage, meine eigene durchlitt. Das ist mein Trost, wenn ich sterbe in der Gottverlassenheit. Da hat er sie so lange durchlitten, bis er dem Schächer sagen konnte und auch mir heute noch, die Brücke ist fertig, du kannst ruhig gehen. Die Sonne ging auf, die Ostersonne. Darüber kann man sich freuen. Ich habe einen Freund gehabt, das ist der italienische Evangelist da Pozzo. Er ist tot. Zur Beerdigung konnte ich nicht hin, weil ich verhindert war. Er hat einmal vor den vielen Tausenden auf den Aalener Jugendtag gesprochen. Er hat mir erzählt, wie er einmal durch Bern fuhr mit seinem Auto. Da steht irgendein junger Mann am Weg und der winkt, na gut, herzlich wie er ist. Er sagt, einsteigen, nun fahren Sie los. Da steht ein frommer Spruch da und der junge Mann sagt, was heißt denn das? Jesus ist Sie, was haben Sie da, was bedeutet das? Nun kommen Sie ins Gespräch. Das wollte der Pozzo. Aber der Pozzo ist so engagiert, dass bei der roten Ampel er glatt durchfährt. Passt nicht auf. Da steht ein Schweizer Polizist, Halt, Stopp, aussteigen, nicht? Beide raus, aha, Name, Strafbuch her, notiert, Autonummer, alles notiert. Und als der Polizist alles eingetragen hat, sagt der Polizist, jetzt können Sie ruhig weiterfahren, die Buße wird schon kommen, nicht? Meine Frau fuhr auch neulich zu schnell, na ja, wieder 80 Mark waren fällig, nicht? Kommt schnell, nicht? Und ich will nichts dagegen sagen. Ordnung muss sein. Aber ihr versteht mich? Da sitzt der Pozzo im Wagen, so hat er mir erzählt, und sagt, so was Blödes, wenn ich bloß meine Augen aufgehabt hätte, nicht? 100 Franken hätte ich mir doch sparen können, nicht? Da legt der ihm die Hand auf die Schulter und sagt, ja, wissen Sie, Sie scheinen gute Beziehung zum lieben Gott zu haben, denn diesmal haben Sie einen richtigen Mann erwischt im Auto. Ja, wieso? Wissen Sie, ich bin der gesuchteste Taschendieb von der ganzen Schweiz. Und als eben der Polizist uns aufgeschrieben hat ins Strafbuch und hinten das Strafbuch in die Hose gesteckt, da habe ich es ihm gleich geklaut. Haben wir hier. Strafbuch haben wir. Der Pozzo sagt, er wäre auch platt gewesen. Strafbuch haben wir. Und der wird dumm geguckt haben. Weg. Alle, die aufgeschrieben, nix. Am Abend kam er heim, ohne Bürde. Siehst du, wisst ihr, was ich glaube, worüber ich mich freue, ihr habt gelacht, ist, dass das nicht humorvoll zu deuten ist, sondern dass in der untersten Höllentiefe es passiert ist, nicht durch einen Trick von Jesus, sondern dass er wirklich meine Strafe getragen hat, meine Schuld, und gebüßt hat. Die Sünden, die ich getan, die ich noch tue und die ich noch tun werde, wenn ich mit Jesus gehe und am Kreuz bleibe und die Sonne aufgang geht, dass ich ihm das zutrauen darf. Es ist vollbracht. Die Strafe liegt auf ihn, auf das ich Frieden habe. Durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Das. Da geht die Sonne auf. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Da geht die Sonne auf, auch für dich, heute Nacht. Und deshalb gibt es keinen anderen Weg. Jesus hat gesagt, nur wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Mach klar den Tisch. So heißt der Artikel in der letzten Nummer der erwecklichen Stimme von mir. Kannst du bestellen für ein paar Mark. Kommt zur Freizeit. Manche haben heute angerufen. Ja, kommt doch. Das würde eure Gemeinde aufbauen. Dann geht Sonnenaufgang. Dann importiert ihr etwas. Und euer Pfarrer und die anderen würden sich freuen. Die merken Bewegung von der Evangelisation. Nicht nur Erregung, sondern mehr. Aufbau, Veränderung. Ihr sagt ein Junge immer auf dem Hof, wenn ich sage, wie ist das mit dem Alkohol? Herr Pfarrer, das schmeckt nicht mehr. Das wird der Alvin gleich auch sagen. Und siehst du, es schmeckt nicht mehr. Ja, weil man einen besseren Geschmack hat. Wenn ich einen Mercedes kriege, lasse ich meinen alten Volkswagen stehen. Und er ist da. Er ging am Pnil vorüber. Er war ein Gesegneter. Jakob ist durch viele Anfechtungen noch gegangen, wenn wir sein Leben lesen. Was hat der Mann alles noch für schwere Dinge durchlebt? Aber wisst ihr, sein letzter Seufzer war doch der schönste. Wie hieß er? Herr, ich warte auf dein Heil. Nach dem Jauch war er wieder eingerastet. Nicht, er hatte die Tradition überwunden. Er war selber ein Gläubiger geworden. Nicht, was der Großvater und Vater gesagt, nein, er war selber ein Mann geworden der Bekehrung, der Wendung. Er ging der Sonne entgegen und war eingerastet. Bist du es auch? Die Tradition geht in unserer Kirche mehr und mehr zu Ende. Und gefragt sind Leute, die Fackelträger Gottes sind, von denen Sonne ausstrahlt. Tust du das? Der Herr schenke es uns. Amen.